wird wahrscheinlich teurer werden. Schokolade wird sich eher wieder zu einem Luxusprodukt entwickeln. War es ja früher auch schon. Genau, also für uns ist das noch nicht, das steckt noch in die Kinderschuhe. Und ich denke, wenn man eine hochqualitative Schokoladentafel kaufen will, der Konsument, dann soll er auch eine Schokoladentafel bekommen und nicht irgendein substituiertes Produkt, wo dann irgendwie dann der Geschmack halt dem Kakao nahe ist. Aber man will da schon was Besonderes haben.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Bin heute in Lofer im Pinzgau am Schokoladenweg 1 und mir gegenüber sitzt der Franz Berger. Lieber Franz, danke für deine Zeit und danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Vielen Dank für den Besuch. Herzlich willkommen.
Es riecht bei euch herrlich, wenn man reingeht. Damit verrate ich ja gleich, wer Berger ist. Es riecht herrlich nach Schokolade und Pralinen und Kakao. Wir haben gerade einen köstlichen Kaffee getrunken. Ihr seid die Confiserie Berger. Mittlerweile sehr, sehr bekannt. Jetzt gibt es euch doch schon eine Zeit. Ich kann mich noch erinnern, wie ihr gegründet habt. Erzähl uns mal kurz, was du und deine Familie, was ihr hier produziert.
Genau, also meine Eltern haben bei uns hier am Standort in Lofer in einer kleinen Garage, wo zwei Autos Platz haben, haben es vor 31 Jahren begonnen, Schokolade zu machen. Also der Papa hat Konditor gelernt, hat dann einen Meister gemacht, hat dann meine Mutter kennengelernt. Die ist mittlerweile eher so im Verpackungsbereich und Marketingbereich und gemeinsam haben sie sich dazu entschieden, dass Schokolade machen und diese dann in Lofer und in den umliegenden Orten zu verkaufen. Sie haben es dann versucht eben, haben zu Beginn am Schild eben Confiserie stehen gehabt und die Leute sind dann gekommen, ob sie einen Friseurtermin buchen können. Also das so viel zur Aufklärung,
okay,
was die Leute bei uns.
Das heißt, es war am Anfang überraschend und noch nicht so vertraut, aber es hat sich ja offensichtlich durchgesetzt.
Genau, also am Anfang war das schon ein schwieriger Weg. Es war der Beginn mit Diabetiker-Schokolade, also sie wollten da eine Nische finden.
Wirklich? Okay, mit einem Spezialprodukt begonnen.
Genau.
Okay.
Aber da war dann die Nachfrage zu gering und die Leute haben dann gefragt, ob man eben unter Anführungszeichen normale Schokolade auch machen können.
Genau. Wenn es schon kein Friseur ist, dann wenigstens normale Schokolade.
Ja. Genau, mittlerweile ist es eben gewachsen. Wir haben dann Filialen eröffnet. Mittlerweile haben wir 9 Filialen, also in Graz, in Innsbruck, in Kufstein und in Salzburg haben wir 2 und dann noch in Saalfelden und St. Jan im Bongau.
Mhm.
Genau, und Mitarbeiter haben wir um die 100, also knapp über 100, haben 2 Produktionsstandorte, aber alles da in Lofer.
Mhm.
Und ja, macht Spaß.
Okay. Wie macht man gute Schokolade? Was ist das? Was macht's aus, dass eine Schokolade gut ist? Oder schmeckt uns Schokolade eh immer?
Nein, ich glaube, man kann da schon differenzieren. Also gute Schokolade, da kommt es auf einen guten Ursprung drauf an, also wo der Kakao angebaut wird. Also da unterscheiden sich die Regionen auch geschmacklich sehr stark, damit man auch dann ein bisschen eine Tiefe im Geschmack hineinbekommt und ein bisschen ein besonderes Geschmacksprofil erzeugen kann.
Woher kommt euer Kakao? Wo sind eure Partner?
Der Kakao für unsere Vollmilchschokolade kommt aus der Dominikanischen Republik und für die Edelbitterschokolade aus Madagaskar. Ich habe beide Ursprünge schon persönlich besucht und kenne da die Leute vor Ort, habe die kennenlernen dürfen und haben da sehr gute Partnerschaften zusammen.
Und die sind direkt Lieferanten von euch oder das kauft man über irgendeinen Zwischen? Wie stelle ich mir das vom Ablauf vor? Wie findet man denn Partner, also, wo man Kakao herbekommt und dann den richtigen Kakao? Was sind dann auch die Ansprüche dafür?
Also wir haben in der Schweiz einen guten Partner, haben da sehr enge Zusammenarbeit. Vielleicht vorneweg, wir sind kein Bean-to-Bar-Hersteller. Also wir produzieren nicht von der Bohne weg.
Okay.
Wir haben da eine super Zusammenarbeit mit einem Schweizer Edelschokoladenhersteller oder Kuvertürenhersteller. Und die beliefern die feinsten Konfiserien in Frankreich, Österreich, Schweiz. Und da sind eben wir auch dabei. Dieser Partner stellt für uns unsere Kuvertüre nach unserem Geschmacksprofil her, also wir haben das gemeinsam entwickelt und haben da auch den Ursprung dann auch vorgegeben und sind dann gemeinsam zu einem super Produkt gekommen.
Okay, das heißt, der liefert euch ein Rohprodukt
genau,
oder inzwischen
genau.
Was ist eine Kuvertüre? Wie stelle ich mir das vor?
Kuvertüre ist im Grunde eine
Eine Riesentafel Schokolade.
Ja, genau. Also so kann man sich das vorstellen, genau. Und die bekommt man dann in Blöcken und wird dann von uns eingeschmolzen, temperiert und dann weiterverarbeitet.
In alles Mögliche, was ihr so im Sortiment habt, weiterverarbeitet. Okay. Und dieser Schweizer Partner, der ist dann quasi auch der, der die Kakaolieferanten sucht und mit denen zusammenarbeitet.
Genau, oder? Also das kann man sich ungefähr so vorstellen. Unser Schweizer Partner kommt dann auf uns zu oder wir kommen auf sie zu. Ich sage, ich habe da ein spannendes Projekt in Ecuador, habe ich da gehört zum Beispiel.
Ja.
Und dann sucht man dann gemeinsam eine Lösung oder dann wird dann bemustert und das ist dann ein langer Prozess, ein sensorischer Prozess. Da gibt es viele Verkostungen und wird dann noch die Konchierzeit angepasst und wir wollen da ein bisschen mehr Tiefe oder was Fruchtiges eher, dass man es nicht so lange konchiert oder wie immer. Also
was heißt konchieren?
Konchieren ist ein Schritt in der Schokoladen- oder Kuvertüre-Erzeugung. Da wird dann die Kuvertüre gemeinsam mit das schon alles zusammengemengt, also Zucker, Kakaomasse, bei einer Edelbitterschokolade eben, bei einer Vollmilchschokolade kommt dann noch Milchpulver dazu und das wird dann einige Stunden lang dann über Steinwalzen dann ganz fein vermahlen, damit die Schokolade den einzigartigen Schmelz und den Knack dann auch bekommt. Genau.
Okay, klingt aufwendig. In Wirklichkeit, man denkt sich immer so, Tafelschokolade kann ja nicht so kompliziert sein. Du hast gerade schon die Zutaten ja eigentlich ganz gut genannt. Nochmal zurück zu den Kakaobauern. Wie stelle ich mir das vor? Was braucht sie an Menge jedes Jahr? Und sagt man dann, ihr macht eine Produktentwicklung und dann sucht man sich den richtigen Lieferanten, weil es eine Spezifikation gibt? Oder habt ihr fix Lieferanten, die Kakao anbauen in einer bestimmten Anforderung? Und daraus, aus diesen beiden in Madagaskar und Dominikanische Republik, wird dann alles, was ihr herstellt, gemacht, auch neue Produkte, die ihr entwickelt. Also was ist zuerst quasi die Produktentwicklung oder der Kakao, den man schon bezieht?
Das muss man vielleicht ein bisschen abgrenzen. Also wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren die Edelbitter-Kuvertüre umgestellt. Die war vorher auch bei der Dominikanischen Republik. Mhm. Haben wir uns dann bewusst für Madagaskar entschieden, weil eben da das Geschmacksprofil komplexer ist. Das geht auf den Boden zugrunde, also der Boden hat einen großen Einfluss drauf, das Klima auch.
Mhm.
Und da haben wir uns eben dann bewusst dafür entschieden. Bei uns in der Produktentwicklung, also unser USP, sind dann eigentlich die Veredelung. Also das sind dann die Füllungen, die Pralinen, eben was man dann in die Schokolade dann auch noch hineingibt.
Okay. Genau. Und wie viel Kakao braucht sie so im Jahr? Hast du das im Kopf? Einfach um es als Laie nachvollziehen zu können, ich habe überhaupt keine Vorstellung.
Ja, also bei neuen Geschäften, da braucht man dann schon ein paar Tonnen.
Ein paar Tonnen.
Ja.
Und jetzt ist euer Partner dazwischen in der Schweiz. Die Schweiz verbindet man mit hohen Kosten. Ist das, warum seid ihr auf einen Schweizer Partner gekommen? Weil die so tolle Qualität liefern? Oder?
Genau, also wir haben uns da für einen der besten entschieden. Also da gibt's vielleicht nur zwei, drei in der Qualität, was die es anbieten auf der ganzen
Welt. Dann nimmt man dann die Schweizer Preise in Kauf.
Dann nimmt man die Schweizer Preise in Kauf. Eben, es würde günstigere Angebote geben, aber für uns ist die Qualität die oberste Prämisse und deshalb machen wir das so.
Und jetzt wollen wir heute uns ein bisschen anschauen, deswegen habe ich dich ja gebeten, ob du Zeit hast für ein Gespräch. Die Kakaopreise, die man ja als Laie mitkriegt oder nur als Schoki-Esserin mitkriegt, dass die irgendwie steigen. Ich habe jetzt mittlerweile in der Recherche gelernt, dass das immer wieder mal vorkommt. Wie zentral ist der Kakao für eure Produkte? Also wie viel Anteil hat der Kakao? Und damit die Frage, wie weh tut euch das, wenn diese Preise offensichtlich gerade explodieren, irgendwie jetzt einmal laienhaft gesagt.
Ja, also der Rohstoff Kakao ist bei uns eigentlich der Hauptrohstoff und das hat uns schon sehr gebeutelt. Also die Preise sind letztes Jahr im Juni 23, das haben wir da jetzt kurz aufgeschrieben, von 3.100 Dollar pro Tonne bis zum April 24 auf fast 10.000 Dollar die Tonne gestiegen.
Boah.
Mittlerweile ist dann wieder ein bisschen gesunken, also jetzt liegen wir ungefähr bei 8.000 Dollar die Tonne für den Kakao. Also das hat uns schon sehr getroffen, wenn sie dann die Preise dann so explodieren. Also vielleicht kurz bei uns im Einkauf haben sie die Preise dann verdoppelt.
Mhm. Plötzlich. Und wie viel früher kauft ihr denn? Also ich nehme an, ihr habt ja so fixe Lieferpartner, wo man sagt, man hat vielleicht schon, weiß ich nicht, ich habe bei anderen Lebensmitteln gelernt, dass man zum Beispiel bei den Eiern im Verkauf im LEH, da werden die Preise ein Dreivierteljahr vorher schon festgelegt. Wie viel früher kauft ihr denn Kakao, der vielleicht erst produziert wird, damit ihr ihn sicher habt? Also merkt ihr die Schwankungen immer unmittelbar im Preis oder kann man sich da was sicherstellen an Mengen dann, wenn er günstig ist? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also wir haben da schon für ein paar Monate die Kontrakte, also dass wir da Zeit abgesichert sind, aber jetzt nicht so lang wie in der Industrie. Da wird das wirklich dann, glaube ich, für ein Jahr oder sogar für 2 Jahre dann sichergestellt. Jetzt einen Kontrakt abzuschließen, macht wenig Sinn, weil sie natürlich die Industrie auch absichern will oder die Zulieferer auch absichern wollen und dann eher hohe Preise verlangen, weil man weiß ja nicht, ob der dann noch steigt. Genau, absolut, das Risiko will keiner eingehen. Ja.
Und aber das ist was, wo ihr sagt, aus eurer Familienerfahrung, sowas passiert immer wieder mal, aus unterschiedlichsten Gründen, zu denen komme ich gleich, das interessiert mich. Oder ist es jetzt schon Peak, dass man sagt, die Preisentwicklung ist momentan irgendwie entfesselt?
Also das ist jetzt schon entfesselt, so uns wir
so noch nicht. So war es noch nie?
Nein.
Okay, und womit hängt das zusammen?
Ja eben, also die Ursachen jetzt bei dieser Kostenexplosion oder Preisexplosion war eben die schwache Ernte 2024 in Westafrika, also Ghana und der Elfenbeinküste. Diese beiden Länder machen 70% der gesamten Kakao-Welternte aus.
Wow.
Okay. Wenn dann da die Ernte so einbricht,
dann wirkt sich das auch weltweit aus.
Und dann Ursprünge natürlich aus. Genau. Und die Ursachen dafür war eben das in erster Linie das Wetterphänomen, das El Niño, das was alle, ich glaube, 7 Jahre
da überall immer wieder auftritt.
Genau. Ja, und der hat eben da in dem Fall sehr stark zu Dürren, Überschwemmungen und Extremwetter geführt in Westafrika. Zusätzlich haben dann die Bauern noch mit dem Swollen Shoot Virus zu kämpfen. Also das ist so eine Erkrankung der Bäume. Da wachsen dann also so geschwulstartige Äste und die einzige Option, was man dann da ankommt, ist, dass man den Baum entfernt. Und so sinkt natürlich auch die Produktion an Kakao.
Wie wächst denn Kakao? Du hast mir am Weg in dein Büro gezeigt, ihr habt da in so einem Foyer in eurer Produktion einen riesen Kakaobaum stehen, der schaut ja prächtig aus. Ist das so in der freien Wildbahn quasi oder auf Plantagen wird so Kakao produziert? Der ist ja riesig. Sind die Plantagenbäume so groß oder? Erzähl mal ein bisschen, du hast gesagt, du warst schon dort bei euren Produktionen.
Ja, also auf die Plantagen, da sind es meistens so Mischkulturen, also bei unseren Plantagen, da sind jetzt nicht nur Kakaobäume, sondern da gibt es auch dann zwischendrin Schattenbäume und Bananenbäume und andere Zimtbäume zum Beispiel. Ist ganz interessant, wenn man dann beim Vorbeigehen so eine Zimtrinde mal probieren darf. Und ja, die Bäume sind schon einige Meter hoch dann und werden dann eben die Kakaofrüchte dann, die was direkt am Stamm wachsen, die bunten Früchte, also sind sehr interessant anzusehen.
Okay. Das
soll man sie vielleicht einmal kurz ansehen.
Ja.
Werden dann eben mit einer Machete dann geerntet.
Mit einer Machete, händisch, alles händisch, genau. Egal wie groß ein Betrieb ist. Das wird immer händisch.
Ja, das wird immer händisch geerntet.
Okay, war also sehr aufwendig. Ja. Und jetzt sagst du, okay, also etwas, was man ja öfter jetzt schon hört, gerade in der Lebensmittelerzeugung, vor allem in der landwirtschaftlichen Naturphänomene, jetzt El Niño ist nichts Neues, aber offensichtlich werden die Auswirkungen auch intensiver und du hast das ja genannt, extreme Dürre und gleichzeitig aber auch starke Niederschläge. Und was sagen dort die Einheimischen? Wird das eine Bedrohung? Wird es irgendwann einmal keinen Kakaoanbau dort mehr geben oder wie gehen die damit um?
Ich denke nicht, dass keinen Kakao mehr geben wird. Also so optimistisch bin ich schon.
Oder wird er sehr teuer?
Er wird wahrscheinlich teurer werden. Schokolade wird sich eher wieder zu einem Luxusprodukt entwickeln. War es ja früher auch schon. Also Kakao war nicht für jeden verfügbar in dieser Menge. Und es wird sich schon in diese Richtung wieder entwickeln. Problematisch ist der alte Baumbestand vor allem in Westafrika, da haben sehr alte Bäume und die werden natürlich auch, da wird der Ertrag auch sinken. Und deshalb ist vielleicht gar nicht schlecht, dass die Preise jetzt gestiegen sind, vor allem im Ursprung, dass da in neue regenerative Landwirtschaft dann investiert werden kann.
Kriegen denn die Erzeuger, profitieren die davon von diesem Preis, von dieser Preisrallye? Wie ist da dein Eindruck oder deine Information?
Also meiner Information nach schon. Also da wird schon im Ursprung auch der Preis besser. Die größten Profiteure sind leider die Spekulanten an den Börsen.
Die Händler, oder?
Ja, genau.
Also irgendeine Zwischeneinheit, die halt wahrscheinlich sozusagen einkauft und am Großmarkt dann weiterverkauft, oder nehme ich an.
Genau.
Ist das, wenn du sagst, bleiben wir mal in Madagaskar, das ist ein großer Betrieb, die für euch das ganze Volumen produzieren, oder das sind ganz viele, oder diese Genossenschaft, wie stelle ich mir das vor?
Also beim Kakaoanbau ist das meist sehr klein strukturiert. Also das sind ganz kleine Bauern mit bis zu 1 Hektar oder 5 Hektar, okay, so in der Größenordnung, ja. Und die sind dann zu Kooperativen zusammengeschlossen. Mhm. Also bis zu 2000 Bauern sind dann an einer kleinen Kooperative oder liefern in eine kleine Kooperative. Und diese wiederum organisieren dann die Fermentation. Also im Ursprung werden dann die Bohnen eben geerntet und dann werden sie in Kisten gegeben. Da wird es dann mit Bananenblättern zugedeckt und dann gären die quasi in ihren eigenen Fruchtfleisch.
Okay.
Und so, dieser Schritt ist sehr wichtig für den Geschmack.
Ja.
Und dauert auch seine Zeit, also 3 Tage ungefähr. Und dann wird eben die Bohne dann getrocknet und kommt dann in Säcke und wird dann nach Europa geschifft.
Genau. Und dann passiert was damit, mit diesen getrockneten Bohnen? Was ist der nächste Schritt dann?
Also im nächsten Schritt werden sie dann geröstet. Da ist noch so eine dünne Schale drüber und die werden dann geröstet, aufgebrochen und dann geht's in die Weiterverarbeitung. Also wird dann ganz fein vermahlen und genau, dann im letzten Schritt dann konchiert und dann ist es eigentlich fertig.
Das ist eigentlich okay. Klingt recht easy, aber auch sehr aufwendig gleichzeitig und offensichtlich die Kunst im Detail, dass das Ding dann sehr gut schmeckt oder halt irgendein Durchschnittsprodukt ist. Nochmal zurück zu den Bauern oder zu den Plantagen. Du hast es aber schon angesprochen, alter Baumbestand. Wie sehr ist denn dort vor Ort ein Thema, dass man sagt, okay, es gibt durch Klimawandel und durch andere Ereignisse einen gewissen Umbruch irgendwie für die Produktion? Was tut man dort? Du hast da genannt, irgendwie Bananen und Zimt und also offensichtlich die Biodiversität jetzt schon in einer Produktion, was man sich früher nicht vorstellen konnte. Das kennt man mittlerweile auch im Weinbau, dass man Schattenbäume und andere Pflanzen dort reinpflanzt, damit sogar ein bisschen auf Ertrag verzichtet, aber unterm Strich schaut, dass es halt dem Boden und den Pflanzen gut geht. Wie sehr ist das dort ein Thema? Was macht man sich schon an Gedanken, wie man Kakaoanbau so aufstellen kann, dass er halt die nächsten Jahrzehnte auch überlebt irgendwie oder halt überhaupt noch Ertrag bringt?
Also wir haben vor dieser Kostenexplosion schon einen deutlich höheren Preis dafür gezahlt. Und diese Kooperativen, die schon eine bessere Qualität liefern, denen ist es durchaus bewusst, wie wichtig das ist, dass man da in die Zukunft investiert, okay, und auch den Baumbestand immer wieder erneuert. Und vor allem in Westafrika ist eben dieser großes Problem. Da in diesem Ursprung wird eben der größte Teil des Industriekakaos eben auch angebaut.
Mhm.
Und eben Westafrika ist immer wieder auch medial nicht immer nur positiv, vor allem mal mit Kinderarbeit und solche Themen. Und deshalb ist für uns ein bewusster Schritt, dass man in andere Regionen auch geht und dort eben mit den Bauern gemeinsam ein gutes Produkt schafft.
Und weil du gerade das Stichwort genannt hast, Kinderarbeit, könnt ihr selbst, habt man da irgendwie eine Möglichkeit, dass man sagt, auch wenn dazwischen andere Partner stehen, wie kann man sicherstellen, dass die dort vor Ort noch euren oder nach unseren europäischen Erwartungen erzeugen, also sowohl was Arbeitsqualität betrifft, Kinderarbeit auszuschließen, Löhne zu zahlen, die okay sind, aber auch im Umweltbereich irgendwie, wie kann man das sicherstellen oder wie kann man da ein gutes Gefühl haben?
Also für uns sind die Siegel schon sehr wichtig, also Bio vor allem und Fairtrade,
okay,
das sind die beiden Siegel, wo wir auch
also man holt ja externe Bestätigung, genau, durch einen Dritten eigentlich auch. Man sagt, der kümmert sich darum, dass, genau, die Dinge in Ordnung sind.
Genau, weil selber kann man es auch schwer machen. Ja. Also man kann es fast nicht da machen.
Ja.
Man braucht natürlich auch Vertrauen. Und eben die Siegel wie Bio und Fairtrade sind schon sehr, sehr gut kontrolliert und sehr strenge Kontrollen gibt es da.
Habt ihr immer schon Bio produziert?
Nein.
Na, wann habt ihr umgestellt?
2017 haben wir begonnen.
Und was war da die Entscheidung oder der Grund für den Wechsel?
Ja, also da war in dieser Zeit war großer Skandal in den österreichischen Medien. Da hat es das Thema mit Mosch und Moor gegeben, mit den Erdölrückständen, mhm, in Kakaoprodukten.
Habe ich verdrängt.
Mhm. Ja, okay. Und da ist eben durch Säcke hat da Migration stattgefunden, dass da eben von den Bleichmitteln, von den Säcken,
okay,
ist da ein minimaler Anteil dann,
ja,
in den Endprodukten gelandet. Und da haben wir dann gesagt, wir wollen das zu 100% ausschließen. Und haben uns gesagt, das ist wichtig für unsere Kunden, dass wir da gut aufgestellt sind, dass sie unsere Kunden auf unsere Marke, auf unsere Produkte auch verlassen können. Und dass man da.
Und dass man selbst da Sicherheit hat eigentlich, ja, oder? Als Produzent, weil es wäre für euch am bittersten in Wirklichkeit, wenn irgendwas passieren würde. Du hast ja schon gesagt, also du gehst davon aus, dass Kakao es immer geben wird, aber dass er wieder eher, oder Schokolade eher so ein Luxus, also vielleicht nicht so ein alltägliches Produkt wird, wie es vielleicht heute ist. Was habt ihr denn? Wie schaut euer Sortiment aus? Ist es auch klassische Schokolade, die nach wie vor gut geht? Oder wo geht denn so der Geschmack hin eurer Kunden? Oder wie sehr muss man denn diversifizieren und immer was Neues bieten?
Also wir versuchen wir haben natürlich klassische Schokoladen, also die haben wir schon eben seit Beginn an in unserem Sortiment, aber wir versuchen dann immer wieder mit neuen Füllungen, mit neuen Varianten, dann wieder neue Akzente zu setzen. Wir haben 6 saisonale Sortimente bei uns und vor allem Weihnachten und Ostern versuchen wir uns da unseren Kunden immer wieder was Neues zu bieten in unseren Geschäften. Gibt's dann andere Gestaltungen, neue Sorten, neue Produkte und die sind eben nur zeitlich begrenzt in dieser Zeit verfügbar und das wiederholt sich dann auch nur ab und zu. Also wenn es dann so Klassiker gibt, die werden dann nach ein paar Jahren schon wieder mal aufgegriffen, weil die gut funktionieren und gut ankommen. Und
wie kann man denn Saisonalität bei Schokolade, also wodurch kennzeichnet sie? Hast du an Weihnachten irgendwas mit Zimt oder ich weiß es nicht? Also wie stelle ich mir Saisonalität bei Schokolade vor?
Genau, Weihnachten gibt es eben dann, wie Sie schon gesagt haben, eben viel Zimt und viel weihnachtliche Gewürze, Lebkuchengewürze, da gibt es dann immer wieder Varianten, und wie man sie da austoben kann. Oder man versucht regionale Partnerschaften, wie zum Beispiel mit Sporer Punsch in Salzburg, diese alte Punschmanufaktur, haben wir letztes Jahr eine coole Weihnachtsgeschichte gehabt. Mhm. Da haben wir dann eben unsere Edelbitterschokoladen mit einer Füllung mit Sporer Punsch gefüllt. Und da versucht man dann immer eine super Geschichte oder kann man dann eine super Geschichte dazu auch erzählen.
Und ihr sitzt ja hier in einer prachtvollen Gegend mit relativ viel Landwirtschaft rundherum. Das heißt, da kann man wahrscheinlich immer wieder weiter experimentieren, welche Partner man für neue Produkte sucht, oder?
Genau, also wir arbeiten da auch mit TEH sehr stark zusammen. Das ist ein Verein, die über alte Kräuter den Fortbestand sichern und eben in Bioqualität. Und genau, da versucht man dann auch immer wieder unsere Berglegendenlinien. Wir nennen es Berglegenden, das sind so, da versucht man den Bezug zu unserer Region herzustellen.
Okay.
Zusätzlich gibt's dann auch, weil wir beim saisonalen Thema waren, im Sommer gibt's dann Mango Maracuja und so, also fruchtige Sachen.
Ja, und das ist alles auch immer Bioqualität, also alle eure Zutaten auch, oder ist es nur euer Kernprodukt, quasi die Schokolade? Also oder das, was ihr selber erzeugt?
Bei uns ist fast alles Bio, außer manche Sachen gibt's nicht in Bioqualität oder sind in Bioqualität nicht
zertifizierbar.
Nicht zertifizierbar und geschmacklich auch nicht, so tief dann. Also okay. Da fehlt dann die Tiefe. Zum Beispiel haben wir da einen Klassiker, den bringe ich da als Beispiel immer gern, unsere Heidelbeertafel. Mhm. Die haben wir schon sehr lange im Sortiment, funktioniert sehr gut. Und man bringt von der Heidelbeere den Geschmack nicht in Bioqualität so gut ins Produkt. Und da habe ich schon viel experimentiert, dass man ein neues Produkt schafft, was man biozertifizieren kann, aber das geht da leider nicht. Mhm. Und so ein Produkt bleibt dann bei uns im Sortiment, weil wir es für unsere Kunden, unsere Fans dann auch anbieten möchten.
Okay, ich verstehe.
Aber die Schokolade, also bei einer Tafel Heidelbeere, sind zum Beispiel, 98% ist Bio. Aber man darf Bio eben nicht mehr.
Nein, wenn es 100% ist. Ja. Ich denke, es geht ja nicht darum, dass man sagt, es zählt nur. Eine Annäherung finde ich ja schon mal interessant, zu sagen, man entwickelt sich in die Richtung oder der Umstieg bei euch überhaupt auf Bio. Und dann geht es ja, denke ich, darum, gegenüber den Konsumentinnen, dass man einfach transparent ist und sagt, es ist Bio oder nicht. Genauso wie man sagt, was ist die Herkunft? Das ist ein Produkt aus Österreich oder das ist von dort her. Auch im Sinne von Wissensvermittlung. Ja. Nicht alle unsere Lebensmittel sind in Österreich herstellbar. Und es ist auch fehlerhaft, finde ich, oder komisch, wenn man da dogmatisch sagt, das darf nur sozusagen das ganz Lokale gilt. Ich finde, es muss eine Verschneidung sein von, wo kommen Dinge her. Ich kann es nachvollziehen, wo es herkommt, da transparent zu sein, aber nicht auszuschließen und die Verschneidung mit Qualitätsansprüchen, die man einfach immer weiterentwickelt, oder? Ich glaube, das ist so eine Annäherung, die wir uns als Konsumenten eigentlich alle als Ziel setzen könnten. Jetzt sind wir beim Thema sozusagen der lokalen Partner. Und du hast beschrieben, wo eure beiden Herkunftsgebiete sind. Das ist ja recht weit weg, Madagaskar und Dominikanische Republik für den Kakao. Gibt es da Entwicklungen, Rückt das näher oder gibt es Länder, die vor ein paar Jahren noch keinen Kakao produziert haben, wo es auf einmal Kakaoproduktion gibt? Also wandelt sich das auch durch klimatische Veränderungen? Oder denkst du, dass das mal nach Europa, oder gibt es schon Kakaoanbau in Europa auch? Keine Ahnung, vielleicht in so kleinen Dosen, keine Ahnung.
Also leichte Verschiebungen gibt es da schon vom Anbaugebiet, aber ich konnte jetzt, also nur minimal. Dann ist ja zum Beispiel auf anderen Hochebenen oder so, wo es vorher nicht möglich war, auf einmal plötzlich dann möglich ist, Kakao anzubauen. Ich denke nicht, dass bei uns jetzt bald dann in Italien Kakao angebaut wird.
Weil es klimatisch nicht passt oder weil es bei uns so ein Klima einfach nicht geben wird. Was braucht denn der Kakao für ein Klima?
Also der Kakao braucht schon ein sehr tropisches Klima, hohe Luftfeuchtigkeit und schon eine Wärme. Also das.
Und das ist das ganze Jahr über relativ stabil oder wie stellen wir das vor? Da gibt es dort große Unterschiede.
Nein, ist schon
relativ. Ist das immer relativ
konstant,
gleich?
Ja. Genau. Und es gibt schon bei uns in Europa auch viele Projekte, auch in so Inkubatoren. Kakao herzustellen oder auch Kakao zu substituieren mit zum Beispiel Karo-Pulver.
Das wäre dann meine nächste Frage. Die habe ich einiges gelesen in der Recherche, was es jetzt an Versuchen gibt, Kakao zu ersetzen. Aber du sagst, das ist eher noch so im Entwicklungstest, Forschungszustand,
genau,
also, oder einfach auszuprobieren, kann man Kakao unabhängig von den äußeren klimatischen Bedingungen auch herstellen, oder?
Genau, also für uns ist das noch nicht. Das steckt noch in die Kinderschuhe. Und ich denke, wenn man eine hochqualitative Schokoladentafel kaufen will, der Konsument, dann soll er auch eine Schokoladentafel bekommen und nicht irgendein substituiertes Produkt, wo dann irgendwie dann der Geschmack halt dem Kakao nahe ist. Aber man will da schon was Besonderes haben, vor allem in unserem Segment. Ich denke, in der Industrie, wenn ihr da jetzt, ich weiß nicht, es ist schwierig, da ein Beispiel zu finden, aber wenn man
aber
da...
Aber es geht um eine Massenproduktion für Millionen von 100 Gramm Tafeln Schokoladen, keine Ahnung. Braucht ja sehr viel Schokolade offensichtlich momentan. Ich sag, da könnte es wahrscheinlich, oder es könnte zumindest interessant sein, oder offensichtlich gibt es da ja schon Erzeuger. Würde mich interessieren, was du dazu weißt. Man sagt, man hat andere Getreide oder ich weiß nicht, was da, also irgendwelche Pflanzen, die eigentlich für was anderes bekannt sind, die man dann versucht, statt dem Kakao so zu erzeugen oder zu verarbeiten, dass sie quasi den Kakao ersetzen in der Schokolade. Verstehe ich das richtig?
Genau, also da gibt es immer wieder neue Versuche und viele Startups auch, was da in dem Bereich vorpreschen. Ich finde es gut, dass da Entwicklung geschieht, weil man natürlich dann auch den Anbau im Ursprung eventuell ein wenig entlasten kann, weil die Nachfrage nach Kakao so groß ist. Und dass die Bauern vielleicht die Chance haben, dass sie sich nur mehr auf die Qualität ihres Produktes konzentrieren können.
Und man sagt, das ist ja nicht, auch noch interessantes Thema ist, die Anbauflächen von Kakao, die es heute so gibt in den Regionen der Welt, wird das mehr? Also breitet sich das stark aus oder ist das eher konstant? Also ich meine, wie gibt es da Entwicklung? Das ist explodiert in den letzten 20 Jahren, weil man viel mehr Schokolade auf der Welt konsumiert. Oder ist es verhältnismäßig stabil? Wird es weniger? Wird es jetzt noch mehr angesichts dessen, dass es offensichtlich herausfordernder wird? Wie ist da dein Eindruck?
Also ich denke schon, dass da in den letzten 20 Jahren ist da die Produktion, die Weltproduktion schon deutlich gestiegen. Und das hat sich natürlich auch ausgebreitet. Und deshalb gibt es jetzt auch wieder dann eine neue Verordnung, die Entwaldungsverordnung, wo man dann drauf schaut, dass natürlich nicht zu viel Regenwald abgeholzt wird oder für den Kakaoanbau auch verwendet wird. Ist natürlich ein bürokratischer Aufwand, aber grundsätzlich ist das schon richtig und macht Sinn, dass man da drauf schaut, dass das nicht zu große Masse annimmt dann, genau. Wichtig ist, dass der Kakao eben in biodiversen Flächen angebaut wird mit verschiedenen anderen Bäumen, damit man nicht in Monokulturen dann den Boden quasi verheizt oder dann in einigen Jahren sehr ertragreich nutzt und dann aber nicht mehr bearbeiten kann. Und
ja, dann kaputt ist quasi für die Nachbearbeitung oder für das irgendwas anderes auspflanzen. Ich habe bei der Spargelfolge gelernt, dass man Spargel 10 Jahre auf einem Acker ernten kann und dann muss man aufhören und es braucht eine Fruchtfolge mit anderen Pflanzen, weil dann der Spargel nicht mehr weg oder halt nicht mehr ausreichend wächst, war mir komplett neu. Wie ist denn das beim Kakao, wenn man vorher auch über den, du hast glaube ich gesagt, 17 Jahre ist euer Baum, der da im Büro wächst. Wie alt sind denn die Bäume, von denen du vorher gesprochen hast, wo du sagst, es gibt einen sehr alten Baum? Was heißt alt bei Kakaobäumen?
Also der Ertrag sinkt dann so nach 25 Jahren langsam von Grund, dass er dann weniger ertragreich dann ist, der Baum.
Und dann müsste man, und dann könnte man aber dort roten und neue am gleichen, auf der gleichen Fläche pflanzen und das geht dann schon genau, weiter. Braucht man nichts anderes auspflanzen. Du sagst nur im Bestand quasi mit den Kakaopflanzen auch andere für die Bodengesundheit. Aber du musst nicht dann komplett andere Pflanzen anpflanzen, sondern es geht ewig weiter. Ewig wissen wir nicht, aber es geht sehr lange weiter.
Ja, genau. Ja. Also so ja. Meines Wissens, ja.
Und jetzt, wenn man so weit weg seine wichtigsten Rohstofflieferanten hat, stell dir mal vor, gibt es dann auch von den Verarbeitenden oder von den Veredelungsbetrieben, so wie ihr das seid, gibt es dann auch Zusammenarbeit mit anderen, die das gleiche Rohprodukt brauchen? Schließt man sich da zusammen, wenn man sagt, ihr seid jetzt am globalen Markt wahrscheinlich winzig? Ich kenne es vom Wein im Vertrieb oder von anderen Lebensmitteln, dass man auch gemeinsam einkauft teilweise oder so, auch wenn man vermeintlich Konkurrenz ist. Macht ihr das auch oder seid ihr komplett standalone mit eurem Schweizer Partner? Halt?
Nein, das machen wir alleine mit, also da sind wir nur wir direkt mit unserem Schweizer Partner, genau.
Okay, also da gibt es kein sowas wie genossenschaftlichen Einkauf, nein, um bei Preisen oder Verfügbarkeiten überhaupt eine Sicherheit herzustellen?
Nein, das gibt es so nicht. Und wir wollen unseren eigenen Geschmack haben, den was nur wir.
Nein, gar nicht so sehr in der Verarbeitung dann, sondern eher zu sagen, es gibt einen Zusammenschluss, dass man sagt, man kriegt vernünftige Mengen, die man an Rohstoff nachfragt am Markt, damit der irgendwie zu einem Preis verfügbar ist, was man alleine vielleicht durchs Volumen nicht zusammenbringen würde. Komplett losgelöst von der Verarbeitung dann, sondern eher so Einkaufsgenossenschaften oder Gemeinschaften. Also ist in eurem Bereich nicht üblich. Nochmal zum Schluss zum Preis, zum Kakaopreis. Interessante Reise, die wir da jetzt gemacht haben. Wie sehr merke ich denn als Konsumentin, wenn ich bei euch einkaufe, sagen wir, ich kaufe jetzt jedes Vierteljahr kaufe ich ein Riesenvolumen an eurem Sortiment. Wie sehr merke ich da, dass sich der Rohstoffpreis, der Kakaopreis so verändert? Wie sehr gibt ihr das weiter? Wie sehr kann man das überhaupt weitergeben? Und wie sensibel sind eure Kunden drauf?
Also wir haben, eben wie wir vorher schon gesagt haben, durch die hohen Preissteigerungen von bis zu 100% oder über 100% bei uns im Einkauf. Wir haben vorher gesagt, eben der Kakao hat sich verdreifacht, der Kakaopreis. Natürlich ist Schokolade bestimmt nicht zu 100% aus Kakao und deshalb sind das bei uns dann nur und Anführungszeichen 100%, was dann überbleiben. Und wir haben das dann auch an unsere Kunden zu einem Teil dann weitergegeben. Natürlich muss man es weitergeben, sonst wird es unseren Betrieb mittelfristig nicht mehr geben. Das ist leider notwendig. Wir haben es jetzt schon gemerkt, also unsere Kunden oder vielleicht ist auch zurzeit die Entwicklung generell, dass der Mensch oder der Österreicher oder der Deutsche eher sparen will, dass man dann vielleicht nicht 4 Tafeln kauft, sondern nur noch 3 oder dass man es schon da merkt.
Also man gönnt sich schon noch auch die Schokolade als Genussmittel, aber vielleicht ein bisschen weniger davon, aber man hört jetzt nicht auf, Schokolade zu kaufen oder zu essen deswegen oder zu verschenken. Ich nehme an, es ist auch ein großes Geschenks- oder Mitbringselthema bei euch wahrscheinlich, oder?
Genau, also der Geschenk, unser Produkt ist ein Geschenkprodukt, also man schenkt unsere Schokolade sehr gerne her, Gott sei Dank, also da freuen wir uns und das hebt uns auch ab, dass wir uns gibt's nicht im Supermarkt und das ist so irgendwo die Besonderheit, was das Produkt dann zu einem sehr gern gesehenen Geschenksprodukt dann auch macht. Genau, wichtig ist, dass man sich für den Genuss von Schokolade bewusst entscheidet, dass man da drauf schaut, dass man eine hohe Qualität dann kauft, wenn man sich Schokolade kauft. Und ich denke, wenn man das hinterfragt und sich das genauer anschaut und sich mit dem Thema ein wenig auseinandersetzt, dann ist man da auch bereit, vielleicht den einen oder anderen Euro mehr zu bezahlen.
Das heißt, da höre ich raus, dass eure Kunden jetzt nicht so extrem preissensibel sind. Man merkt es vielleicht ein bisschen vom Volumen, aber es kommt jetzt niemand her und beschimpft eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und sagt, das ist eine Frechheit, wie teuer das ist oder warum. Aber interessieren sich eure Kunden für nicht nur den Preis, sondern auch das dahinter, was du mir jetzt erzählst. Ist das was, was mehr wird, dass man wissen möchte, wie Schokolade überhaupt erzeugt wird? Macht ja auch sowas wie, weiß ich nicht, Betriebsführungen? Also ist das ein Thema?
Ja, also die Aufklärung ist da schon ein Thema und wir versuchen unsere Mitarbeiter dahingehend, vor allem im Verkauf, sehr stark zu schulen, damit man da das den Kunden sehr gut erklären kann. So Führungen können wir leider eben bei uns nicht anbieten.
Das ist aus hygienischen Gründen wahrscheinlich schwierig, oder?
Das müsste man dann komplett abtrennen.
Ja.
Wir machen ab und zu Ausnahmen für Schulklassen und so, damit man den Jungen dann
die nächste Kundenschicht
vollzeitig interessiert. Ja, dass man da Bewusstsein auch schaffen kann, wie das gemacht wird und auch damit man da die Wertschätzung in der Bevölkerung oder stärken kann.
Genau. Aber das heißt, es besteht Interesse und kommen bei euch da jetzt, ob hier oder in anderen Standorten, vielleicht in den größeren Städten, wo du nochmal ein anderes Kundenvolumen hast, gibt's dort, merkt ihr von eurer Mitarbeiter im Verkauf, wird da mehr nachgefragt? Interessiert man sie mehr auch für, selbst beim Genussmittel wie Schokolade? Wo kommt sie her? Wie wird sie erzeugt? Welche Qualitätsgeschichten? Weil es ja insgesamt doch ein stärkeres Thema in der öffentlichen Diskussion ist. Oder ist es bei Schokolade noch nicht so angekommen, sondern da freut man sich einfach über das Endprodukt?
Also das wird schon mehr, es wird schon mehr nachgefragt. Aber natürlich ist das immer nur ein kleiner Teil, der was nachfragt. Also das sind dann die was sich wirklich dafür interessieren und damit auseinandersetzen. Der Großteil ist, weiß ich nicht, ob er nicht interessiert ist, aber der
ist auf den Genuss fokussiert.
Genau, auf den Genuss fokussiert.
Alles klar. Lieber Franz, danke für deine Zeit.
Vielen Dank für das Gespräch.